Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Interception.
Touchdown!
Der Football Talk auf meinsportpodcast.de.
Interception, der Football Talk auf meinsportpodcast.de. Und ich habe gleich zu Beginn zwei gute Nachrichten. Nein, falsch. Warte. Zwei sehr gute Nachrichten für euch. Die sehr gute Nachricht Nummer 1 ist, wir sind wieder zurück. Ja, dieses Mal hat die Offseason bei uns ein bisschen länger gedauert als sonst, zugegebenermaßen. Aber dafür sind wir jetzt wieder da und versorgen euch natürlich, wie ihr es gewohnt seid, wöchentlich mit dem Neuesten zur NFL, der besten Football-Liga der Welt. Und die gute Nachricht Nummer 2 ist, wir haben mittlerweile August. Und das bedeutet für uns und das bedeutet für euch, dass es keinen Monat ohne Football bis in den Februar mehr geben wird. Ist das nicht geil? Sind das nicht zwei wirklich geile Nachrichten für euch? Ja. Dachte ich mir doch schon fast. So, und weil wir ganz frisch in die neue Saison starten, haben wir auch ein neues Gesicht heute mit dabei. Und das ist der Brian Kemena. Hi, grüße dich.
Moin, na, wie geht's?
Ansonsten mit dabei diese Woche der Stefan Reichel, den kennt ihr schon.
Moin.
Und natürlich ich, Patrick Rebin. Und ja, wir beschäftigen uns natürlich, wie ihr es gewohnt seid, jetzt vor der Saison erstmal nochmal mit den Teams. Ja, wir gehen die Teams so ein bisschen durch, schauen, was vielleicht letzte Saison hinten raus schiefgelaufen ist und natürlich auch, wie die Teams sich jetzt zur kommenden Saison verbessert haben, um dann einfach so ein bisschen zu schauen, wo wir glauben, dass die Teams dann am Ende landen werden. Und wir fangen in dieser Saison nicht mit den Eastern Divisions an, sondern mit den Northern Divisions und gehen dann natürlich einmal im Uhrzeigersinn rum. Erst kommt der Norden, dann kommt der Osten, dann der Süden und dann der Westen. Und weil wir natürlich mit dem Norden jetzt anfangen, beginnen wir auch gleich mit der AFC North. Und das ist gleich eine verdammt spannende Division, vor allem, weil sich da auch gerade newstechnisch in der letzten Zeit einiges getan hat. Aber dazu später mehr, denn wir gehen wie immer natürlich Worst to Best durch die Division. Heißt, wir beginnen erstmal mit dem schlechtesten Team der vergangenen Saison. Und das waren die Baltimore Ravens. Am Ende dann doch ein bisschen überraschend, oder Stefan?
Absolut. Also vor der Saison 2021 waren die Ravens für mich einer der klaren Kandidaten, um die AFC North zu gewinnen. Und ja, es kamen ja bereits vor dem ersten Regular-Season-Game die Hiobsbotschaften, dass sich erst ja der etatmäßige Starting-Running-Back J.K. Dobbins verletzt hat und dann auch noch sein Ersatz Gus Edwards sich auch noch beide mit einer Season-Ending-Injury nicht an der Saison teilnehmen konnten. Und für ein Team wie die Baltimore Ravens, die ja doch auch über das Laufspiel kommen und auch dafür bekannt sind, natürlich auch mit Lamar Jackson als Running Quarterback viel mit dem Laufspiel in der Offense zu arbeiten, war das natürlich schon ein extremer Schlag. Und es ist ja nicht bei diesen zwei Verletzungen geblieben, sondern insgesamt sind sehr, sehr viele Starter auch auf der defensiven Position ausgefallen. Und das hat einfach dafür gesorgt, dass irgendwie die Saison von Anfang an verhext war, den Baltimore Ravens. Man ging dann 2021 8-9, also man hat vielleicht sogar noch das Beste aus dem gemacht, was man hatte. Aber der Kader gibt eigentlich deutlich mehr her als der Rekord, den man letztes Jahr hatte.
Ja, das ist auch tatsächlich richtig crazy, weil wenn man jetzt nämlich momentan oder aktuell auf den ESPN Depth Chart der Baltimore Ravens schaut, dann sind einfach immer noch so verdammt viele Spieler, die out sind oder questionable. Und das sind halt wirklich Namen. Du hast schon gesagt, J.K. Dobbins, Gus Edwards, dann haben wir natürlich noch Devin Duvernay, Ronnie Stanley ist immer noch out, Tyus Bowser ist out, Marcus Peters ist immer noch als out markiert. Also das sind auf jeden Fall schon einige Namen, die da mit dabei sind. Aber du hast natürlich schon richtig gesagt, ja, das Spiel der Baltimore Ravens ist natürlich ziemlich run-heavy. Sie haben aber du hast nämlich tatsächlich den etatmäßigen Nummer 1 Running Back unterschlagen in meinen Augen. Der steht nämlich bei Ihnen an der Center. Und das ist natürlich kein geringerer als Lamar Jackson, Ihr Quarterback, der ja auch durchaus für sein Laufspiel bekannt ist. Aber ich würde sagen, schauen wir mal nicht so arg viel auf die letzte Saison, sondern eher darauf, was die Baltimore Ravens jetzt in der Offseason so alles gemacht haben. Und da sind so ein paar wirklich gute Additions auch mit dabei gewesen. Du hast dir Kyle Fuller geholt, du hast deinen Coach für 3 Jahre weiter verpflichtet, Calais Campbell konntest du für 2 Jahre weiter verpflichten, Corey Clement hast du geholt als Running Back, dafür Latavius Murray, Devonta Freeman verloren. Brian, wie schätzt du die Offseason der Ravens ein bisher?
Also die beiden wichtigsten Neuzugänge hast du noch gar nicht erwähnt, meiner Meinung nach. Und die spielen beide in der Defensive, nämlich auf Safety. Sie haben einmal Marcus Williams verpflichtet, von den New Orleans Saints geholt und dann noch in der ersten Runde Kyle Hamilton gedraftet. Und wenn man bedenkt, dass ein Chuck Clark, der eigentlich auch sehr unterschätzt ist als Safety, auch noch da ist, dann würde ich sagen, also die Safety-Gruppe ist richtig stark. Dazu hast du Marlon Humphrey auf Cornerback, du hast es gesagt, Kyle Fuller als Slot-Corner, Marcus Peters, wenn er zurückkommt. Also die Defensive sollte richtig, richtig stark sein. Dazu muss man natürlich aber auch sagen, sie haben David Ojabo sich geholt, ja, ein Pass-Rush-Talent im Draft, der allerdings mit Achillessehnenriss wahrscheinlich die gesamte Saison ausfallen wird. Also da muss man sagen, das wird wahrscheinlich dieses Jahr noch keine Auswirkung haben, keine große, aber im Großen und Ganzen würde ich tatsächlich sagen, dass die defensiven Verpflichtungen eigentlich so das waren, was mich am meisten beeindruckt hat.
Alles klar. Stefan, jetzt um mal auf ein bisschen schwierigeres Thema zu kommen bei den Ravens, und das ist leider tatsächlich auch nicht das einzige Mal, dass wir vor allem in dieser Division auf ein solches Thema zu sprechen kommen. Es geht natürlich um Jalen Ferguson, ja? Outside Linebacker der Baltimore Ravens, ist gestorben während der Offseason, wohl eine kombinierte Wirkung von Kokain und Fentanyl, das er zu sich genommen hatte. Und jetzt ist natürlich auch so ein bisschen die Frage, wie gehst du als Team mit so einer Situation um? Also meinst du, dass das Team auch noch beschäftigen wird, negativ? Oder ist das dann eher vielleicht auch so ein bisschen der Kicker, so fuck yeah, jetzt gewinnen wir für ihn, so? Weißt du, wie ich meine?
Also ich denke schon, dass der Coaching-Staff eher diese schreckliche Tragödie ausnutzen wird, um das Team weiter zu motivieren, um da einfach auch nochmal so einen gewissen extra Prozent aus hier rauszuholen, um da einfach, ja, das einfach als Motivation zu nutzen, das Ganze. Also ich denke, das wird eher der Weg sein, insgesamt auch abgesehen von dieser Tragödie, würde ich sagen, dass die Ravens wohl eins der motiviertesten Teams sind, die in die nächsten Saison gehen. Natürlich sollte jedes Team motiviert sein, aber ich glaube schon, dass die Ravens einfach von der Lage letzte Saison und auch von der Art und Weise, wie dann die Saison abgelaufen ist, sehr, sehr frustriert waren und man ja doch von sich auch selbst als Contender in der AFC ausgeht, mit den Bengals da und auch mit den Browns mitspielen möchte. Und da glaube ich schon, dass die Ravens da wirklich mit einer sehr, sehr guten Mentalität diese Saison an den Start gehen werden. Und ja, das Mentalitätsthema ist schon auch immer eins, was man, finde ich, vor allem am Ende der Saison merkt, dass da einfach manche Teams dann noch, einfach nochmal ein paar PS mehr haben wie die anderen.
Jetzt haben wir es gerade eben schon gehört, eigentlich etatmäßig hätten sie sich sogar die Division holen sollen können oder sogar vielleicht müssen, wenn man sich das Team so anschaut. Jetzt mal die Injuries aside, was haben sie denn sonst noch falsch gemacht in der letzten Saison, was sie in dieser Saison definitiv besser machen sollten, wenn sie dann ihren, sag ich mal, Ansprüchen oder dem, was sie auf dem Papier auch eigentlich können sollten, letzten Endes gerecht werden wollen, Brian?
Also auf jeden Fall würde ich sagen, dass sie einfach nicht die Konstanz hatten, die du brauchst, wenn du wirklich wenn du wirklich um den Titel mitspielen willst. Sie hatten Lamar Jackson, der hat 12 Spiele gemacht, aber hat teilweise sehr, sehr gut gespielt, teilweise nicht so gut. Du hattest das Running Game angesprochen, das war ohne Dobbins und Edwards einfach nicht das Gleiche. Und das Receiving Game ist so ein bisschen das, wo ich sagen würde, okay, das ist vielleicht so ein X-Faktor. Du hattest natürlich letztes Jahr Marquise Brown und Sammy Watkins. Ja, die hatten zusammen fast 200 Targets und fast 1500 Yards. Die sind jetzt beide weg. Das heißt natürlich, dass ein Rashad Bateman die Nummer 1 sein muss. Und ich glaube, das wird eine große Aufgabe für ihn. Aber ich denke, das wird so der Schlüssel sein, dass sie einerseits das Running Game wieder verbessern können und eben andererseits das Passing Game auch noch konstanter machen. Und das fängt natürlich mit Lamar Jackson an und es hört wahrscheinlich auch mit Lamar Jackson auf, weil ich denke, er muss wieder an seine MVP-Saison anknüpfen, wenn sie wirklich eine Chance haben wollen.
Stefan, wir haben es jetzt gerade eben ja schon so ein bisschen von Lamar Jackson gehabt. Muss er sich auch jetzt vielleicht einfach mal so ein bisschen beweisen? Ich meine, es ist halt einfach schwierig, gerade vor allem natürlich sein Passing-Game. Damit ist er jetzt schon häufiger negativ aufgefallen. Das ist nicht das, was man von einem Spieler auf seinem Niveau eigentlich erwarten würde, oder?
Ja, was heißt beweisen? Also ich meine, Brian hat es ja schon angesprochen, Lamar Jackson war ja schon MVP der NFL.
Also also beweisen natürlich nicht wie andere Spieler, aber vor allem, dass er halt eben auch sein Team dann mit Passing Game und so weiter führen kann, weil das hat er eben noch nicht bewiesen bisher so. Weißt du, wie ich meine?
Okay, nee.
Also, er ist ein extrem starker Läufer. Das Running Game läuft bei den Ravens extrem gut, aber das Passing Game ist halt einfach schlecht, was natürlich auch an den Receivern liegen kann durchaus so.
Ja, also da muss auf jeden Fall noch mehr kommen. Man hat es ja auch in Jahren davor gesehen, vor allem finde ich in den Playoffs, dass einfach über das Passing Game von den Ravens leider kein Spiel gewonnen werden kann. Das lag auch ganz, ganz oft einfach auch an der fehlenden Tiefe auf Wide Receiver oder insgesamt auf der fehlenden Qualität der Wide Receiver Position. Man hat natürlich Mark Andrews als Tight End, der natürlich sehr, sehr gut ist, einer der Top Tight Ends der Liga ist. Jetzt muss ich sagen, man muss sich beweisen, aber ich weiß noch nicht, ob der Wide Receiver Core so gut ist, um da auch sofort Abhilfe zu schaffen. Marquise Brown ist ja zu den Cardinals gegangen und ja, Rashad Bateman ist wirklich ein sehr guter Wide Receiver oder war es jedenfalls im College. Letztes Jahr hat man es leider noch nicht so genau gesehen in der NFL, aber man sieht die Aspekte oder die Dinge, die er mitbringt, schon ganz klar. Und Devin Duvernay, ja, ist jetzt auch kein schlechter Wide Receiver, aber es ist für mich jetzt immer noch nicht die Top-Qualität, die bei den Ravens da ist. Das ist für mich so vielleicht das größte Manko, um ehrlich zu sein, im ganzen Team. Mir fehlt einfach immer noch dieser Top-Wide Receiver, Nummer 1 Wide Receiver, der wirklich auch outside dominieren kann. Vielleicht wird das Rashad Bateman über den Lauf der Saison. Aber ich glaube, es fällt wirklich auch mit der Qualität der Wide Receiver das Passing Game der Ravens, weil Lamar Jackson als Passer gar nicht so schlecht ist, wie oft man glaubt oder auch behauptet wird. Er gehört definitiv nicht zu den Elite-Passern der Liga, aber natürlich könnten bessere Wide Receiver einfach ihn auch da stärker unterstützen und einfach aus ihm da auch noch einen besseren Passer machen, der einfach dann auch vor den Stats her und insgesamt besser ist.
Alles klar. Wobei ich sagen muss, dass ich da jetzt tatsächlich, obwohl wir ja eigentlich vorhin uns schon fast so ein bisschen einig waren, dass die Ravens, hey, eigentlich von dem, was sie am Roster haben, von dem, was sie können und können sollten, ganz, ganz oben mitspielen in ihrer Division. Aber trotzdem kamen wir jetzt für mich tatsächlich über den Take hinweg. Auch wieder relativ viel so, sie könnten, sie müssten, aber eigentlich haben sie und eigentlich müssten sie noch. Deswegen, Brian, jetzt fang einfach mal an. Wo siehst du die Ravens jetzt? Gerade natürlich auch mit dem, was wir jetzt eben gesagt haben über den Take hinweg. Wo siehst du die Ravens in der kommenden Saison? Also was glaubst du, wo geht die Reise hin für sie?
Also ich glaube, dass sie nicht nochmal Vierter in der AFC werden, AFC North werden. Ich glaube, dass sie sich verbessern werden, mehr Siege holen werden. Ich würde vielleicht so sagen, ja, 10 Siege, also so ein bisschen wie die Bengals letztes Jahr, vielleicht auch nur 9. Ich glaube, dass sie um den Division-Titel mitspielen werden und am Ende auch die Playoffs erreichen werden.
Alles klar, Stefan?
Ja, für mich liefern die Ravens sich wirklich ein hartes Rennen in der AFC North mit einem anderen Team, auf das wir später noch zu sprechen kommen. Ich möchte jetzt den Namen noch gar nicht nennen, um vielleicht auch nicht die Spannung schon komplett wegzunehmen. aber ich sehe sie wirklich als einen der Aspiranten einfach an. Man hat auch in der Regular Season gesehen, dass die Ravens da einfach immer sehr, sehr gut mitspielen konnten. Vorausgesetzt natürlich, man schafft es heuer einfach weniger sich zu verletzen, obwohl das natürlich auch immer eine Glückssache ist und natürlich überhaupt nicht Mannschaft- oder spielerabhängig das Ganze sein kann. Aber insgesamt ist einfach der Kader zu gut, um Vierter in der AFC North zu werden. Und somit muss es wirklich auch nächstes Jahr wieder Richtung Playoffs gehen, weil sonst, glaube ich, wird es auch für den Coaching-Staff ganz schwierig dann.
Also ich muss sagen, ich gebe euch da absolut recht. Ich meine, Verletzungen gut, das kann man letzten Endes halt nicht sagen, beziehungsweise nicht predikten so. Das passiert halt einfach, es ist halt einfach ein körperlicher Sport so. Ich glaube, da wird auch niemand irgendwie widersprechen oder so. Aber ich habe sie, sage ich mal, so wie sie jetzt in die Saison gehen, vom reinen theoretischen Personal, das sie zur Verfügung haben und natürlich auch so ein bisschen schon im Kopf, was ich glaube, was die anderen Teams machen über die Saison hinweg, glaube ich, dass ich sie auf der 2 parken würde in ihrer Division. Also ich sehe ein Team, das definitiv stärker ist und ich sehe ein Team, das auf ungefähr ähnlichem Level ist, allerdings leicht schlechter in meinen Augen. Und ich sehe ein Team, das deutlich schlechter ist, auch vor allem deutlich verloren hat jetzt über die Offseason. Und dass da wohl, wenn es alles so läuft, wie es laufen sollte, rein von der reinen Theorie her, dann doch relativ abgeschlagen auf dem 4. Platz landen wird in dieser Division. So, aber das war es tatsächlich jetzt auch schon mit den Baltimore Ravens und dem ersten Team der AFC North. Wir gehen mal ganz kurz in eine kleine Pause und melden uns dann gleich wieder hier bei Interception, der Football Talk auf meinsportpodcast.de. Bis gleich. Ciao, ciao.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Man nimmt sich, was man will.
Dann wilde Gerüchte entstanden. Fast nichts davon stimmt.
Tatort Sport. Wenn Sporthelden zu Tätern oder Opfern werden, ermittelt Malte Asmus auf meinsportpodcast.de. Folge dem True Crime Podcast, denn manchmal ist Sport tatsächlich Mord. Nicht nur für Sportfans.
Da sind wir auch schon wieder zurück hier bei Interception, der Football Talk auf meinsportpodcast.de. In dieser Folge alles zur AFC North in unserer großen Saisonvorschau. Und wir haben gerade eben schon über die Baltimore Ravens gesprochen und warum sie eigentlich sollten, können, dürften, müssten. Jetzt geht es hier um ein anderes Team, das auch können, sollen, dürfen, müsste. Und das vor allem, ja, eins der beiden Teams ist, die ich gerade eben schon erwähnt habe, die, sag ich mal, in letzter Zeit sehr, sehr groß in den News waren, in den NFL-News. Und das tatsächlich nicht unbedingt rühmlich. Sie haben nämlich eine Off-Season-Edition gemacht, die ihnen womöglich, wenn die Welt eine gerechte wäre, dann das komplette Team zerschossen hätte. Dem ist aber leider nicht so. Deswegen steht diese Off-Season Edition auf dem Platz für die Baltimore Ravens. Die Cleveland Browns, verdammt. Die Ravens hatten wir gerade eben, jetzt geht es hier um die Cleveland Browns. So, heute für euch mit dabei Stefan Reichle, Patrick Rebin und Brian Kemena. Ich habe es gerade eben schon gesagt, die Cleveland Browns waren nicht gerade rühmlich in allen NFL-Medien und das irgendwie die kompletten letzten Wochen rauf und runter. Es ging natürlich um Deshaun Watson, aber bevor wir auf ihn zu sprechen kommen, würde ich sagen, beziehungsweise ich will eigentlich gar nicht großartig über ihn sprechen, weil mich dieses ganze Thema einfach nur hart abfuckt. Aber wir müssen natürlich auch über ihn sprechen. Aber bevor wir darauf eingehen, würde ich sagen, schauen wir uns einfach nochmal die letzte Saison der Cleveland Browns so ein bisschen an. Sie waren Dritter in ihrer Division in der AFC North. Relativ knapp vor den Baltimore Ravens, beide mit 8-9 die Saison beendet. Ja, war sowieso alles relativ knapp in dieser Division dort. Die Baltimore Ravens letzter Platz, wie gesagt, mit 8-9. Die Cleveland Browns auch mit 8-9. Die Pittsburgh Steelers dann Zweiter gewesen mit 9-7. Die Cincinnati Bengals mit 10-7. Jetzt ist natürlich die Frage, Brian, ne? Was ist schiefgelaufen letzte Saison bei den Cleveland Browns, dass sie es eben dann am Ende nicht geschafft haben, die Saison so zu beenden, dass sie, ja, sag ich mal, zu einem guten Ende gefunden hat?
Also man muss natürlich sagen, Baker Mayfield war natürlich letztes Jahr der Quarterback und man muss halt sagen, man hat halt wirklich gerade zum Ende hin gemerkt, dass er nicht fit war. Ich glaube, er hat insgesamt keine wirklich gute Saison gespielt, was ja dann auch so ein bisschen mit Sicherheit auch ein Grund war, warum man ja dann sich von ihm mehr oder weniger getrennt hat. Aber man hat einfach gemerkt, Baker Mayfield, wenn er auf dem Platz stand, gerade am Ende der Saison, war einfach nicht hundertprozentig fit. Und das, denke ich, war das Hauptproblem.
Alles klar. Jetzt haben natürlich auch die Cleveland Browns. Wollte ich jetzt zuerst schon wieder Baltimore Ravens, dann Cincinnati Bengals sagen? Ich weiß es nicht. Es geht immer noch um die Cleveland Browns und die haben natürlich auch einige Offseason-Moves gemacht. Haben sich so einen Quarterback halt geholt, Amari Cooper geholt, David Njoku resigned, Jadeveon Clowney resigned, Jace Winovich geholt und Austin Hooper dann zum Beispiel verloren. Das klingt an sich doch erstmal auf der Haben-Seite ganz gut, Stefan, oder?
Ja, und vor allem die Verpflichtung von Amari Cooper war sehr, sehr wichtig, weil man auch letztes Jahr einfach gemerkt hat, dass den Cleveland Browns dieser Nummer 1 Ex-Receiver gefehlt hat. Und man hat sich eben jetzt Amari Cooper geholt, der einfach auch in diesem sehr, sehr guten Wide-Receiver-Trio bei den Dallas Cowboys nicht ganz so mehr brillieren konnte, wie es schon die Jahre davor getan hat und natürlich auch noch bei den Oakland Raiders getan hat. Aber ich glaube, dass er bei den Browns wirklich sehr, sehr gut aufgehoben ist und dort auch wieder an ältere Leistungen anknüpfen kann. Und ja, sonst hast du auch schon gesagt, dass im Endeffekt Amari Cooper wirklich wohl die wichtigste Verpflichtung war. Klar, Clowney hat man nochmal resigned, obwohl ich jetzt als Clowney okay finde, jetzt aber nicht überragend. Gegenüber von Myles Garrett ist er in Ordnung, aber als alleinstehender Passrusher würde ich ihn jetzt nicht so gut finden. Aber insgesamt muss man sagen, hat man sinnvolle Verpflichtungen gemacht, hat dafür natürlich zum Beispiel Jarvis Landry verloren. Aber auch hier zum Beispiel in der dritten Runde mit David Bell von Purdue sich gleich einen Slot-Wide-Receiver ja angeln können, der wahrscheinlich die Rolle 1:1 ersetzen kann. Also vom Roster her ist man sicherlich nicht schlechter geworden, wie es das Jahr davor der Fall gewesen ist.
Gut, wobei jetzt ist natürlich nicht schlechter geworden als Dritter, gar nicht mal so geil. Sind sie denn besser geworden, Brian?
Ja, also das finde ich ist eine interessante Frage, weil das kommt natürlich sehr darauf an, wie sehr man die einzelnen Positionen wertschätzt. Also zum Beispiel, sie haben ihren Starting Center mit JC Tretter verloren. Ja, die Offensive Line war eins der Prunkstücke in dem Team. Da ist jetzt Nick Harris der Starter, der hatte letztes Jahr nur ein Spiel gestartet insgesamt. Von daher, ich würde insgesamt sagen, ja, sportlich gesehen sind sie auf jeden Fall besser geworden, aber das hängt eben auch mit der Quarterback-Position zusammen.
Alles klar. Quarterback ist tatsächlich ein gutes Thema oder kein gutes Thema, weil ich eigentlich keinen Bock habe, wie gesagt, drüber zu sprechen, weil mich dieses ganze Thema einfach nur extrem abfuckt. Aber wir müssen drüber sprechen. Ja, das ist unser Job halt leider, auch solche Themen zu behandeln. Und auf Quarterback haben sie sich Deshaun Watson geholt. Deshaun Watson, ganz kurz nochmal zur Einordnung, 26 Anklagen von Masseurinnen bekommen, weil er sie sexuell belästigt haben soll. Ist dann ein bisschen Geld losgeworden und hat sich außergerichtlich geeinigt. Das scheint irgendwie auch so ein Ding in dieser Division zu sein mit diesen außergerichtlichen Einigungen nach Vorwürfen sexueller Gewalt. Dementsprechend hatte er jetzt vor, lass mich lügen, 2 Tagen, glaube ich. Ja, ich glaube vor 2 Tagen war sozusagen die Gerichtsverhandlung darüber, wie viele Spiele er gesperrt wird. Und er hat in meinen Augen leider nur 6 Spiele Sperre bekommen, was tatsächlich bei einer so dermaßenen Häufung von 26, ja, nochmal hier ganz kurz die Zahl genannt, 26 Anklagen von sexueller Gewalt gegenüber Masseurinnen. Ziemlich lächerlich ist in meinen Augen. Natürlich, klar, die Richterin hat irgendwo nach dem CBA bzw. den Regularien der NFL entschieden. Aber sorry, es ist nicht der erste Fall von sexueller Gewalt in der Liga von Spielern gegenüber Frauen. Da ist es einfach an der Liga, jetzt auch mal langsam durchzugreifen und sich dann auch gegebenenfalls gegenüber der Spielergewerkschaft durchzusetzen, um da eben die Regeln mal ein bisschen anzuziehen, dass dann auch gegebenenfalls härtere Strafen ausgesprochen werden können. Weil, wie gesagt, sorry, aber 26 fucking Fälle, willst du mich verarschen, Alter, und dafür 6 Spiele Sperre, ja. Auf jeden Fall, Deshaun Watson, 6 Spiele gesperrt, danach darf er wieder mitmachen. Wie sehr, Stefan, wird diese 6 Spiele Sperre das Team belasten?
Nicht sonderlich viel, weil wenn man sich den Schedule der ersten 6 Wochen anschaut, spielst du gegen viele Teams, die im absoluten Rebuild sind. Und man hat sich ja auch Jacoby Brissett als Backup-Quarterback verpflichten können. Und für mich ist Jacoby Brissett immer noch einer der besten Backup-Quarterbacks der Liga. Das heißt, dadurch, dass eigentlich
Stefan,
sonst...
Ganz kurz. Wir sind ja heute bei den Vorschauen und nicht bei den Bold Predictions, ne? Das weißt du. Ich wollte nur noch mal dran erinnern.
Ich muss sagen, ich finde Jacoby Brissett echt nicht so schlecht. Es tut mir leid. Und ja, wenn man wirklich auf den Schedule schaut, dann spielst du in Woche 1 gegen Carolina, die ferner liefen aktuell sind, dann in Woche 2 bei den New York Jets, wo man aktuell so mitbekommt, dass Joe Flacco wahrscheinlich
Gemüse ist.
Der junge Quarterback Wilson, mir fällt euer Vorname nicht gerade ein.
Zach Wilson,
genau. Danke. Ja, Zach Wilson im Endeffekt im Trainingscamp bis jetzt aussticht. Dann spielst du Week 3 gegen die Pittsburgh Steelers, das könnte natürlich schon ein engeres Spiel werden. Week 4, so leid es mir zu sagen, oder so sehr es mir weh tut zu sagen, auch gegen die Falcons, musst du eigentlich mit diesem Kader gewinnen. Die Woche 5 gegen die Chargers wird dann schon wieder härter und die Woche 6 gegen die Patriots wird sicherlich auch nicht so leicht. Aber ich glaube mal, im Worst Case stehst du mit einem 3-3-Record nach 6 Wochen da und dann bekommst du Deshaun Watson zurück, von dem man jetzt ungeachtet aller schrecklichen Dinge, die er voraussichtlich getan hat, einfach immer noch einer der besten Quarterbacks der Liga ist, wenn er fit ist. Das wird halt einfach den Browns spielerisch schon sehr, sehr gut tun. Und somit denke ich mal, werden die sechs Wochen Sperre absolut kein ist falsch, aber einen sehr, sehr geringen Impact auf das Team haben. Und ich finde, das macht das Ganze eigentlich nochmal schlimmer, weil natürlich auch die Browns als komplette Franchise darauf gegambelt haben, dass im Endeffekt die Deshaun Watson sich aus diesen schlimmen Dingen, die er getan hat, rauskaufen kann. Und ja, ich finde, das spricht auch nicht für die Moral der Franchise, aber das haben wir dahingestellt. Da gibt es ja ganz, ganz viele Beispiele, auch von anderen Franchises oder auch von den Browns mit Kareem Hunt, dass natürlich der sportliche Faktor deutlich mehr wert ist wie der ethische.
Alles klar. Brian, vielleicht nochmal ganz kurz nochmal auf diese Geschichte zurückzukommen. Es ist natürlich nicht nur das Sportliche. Ja, natürlich fehlt er ihnen jetzt 6 Spiele und von den 6 Spielen hast du 3 relativ safe Siege, auch ohne ihn, einen Kannsieg und 2 muss nicht unbedingt Siege. Heißt, du stehst, wie Stefan gerade eben schon gesagt hat, da würde ich absolut zustimmen, am Ende stehst du bei 4-2 oder bei 3-3, wenn es blöd läuft. So, voraussichtlich natürlich. Aber das macht ja auch was mit dem Team. Ja, das geht ja auch nicht spurlos am Team vorbei. Also ich muss tatsächlich sagen, ich hätte keinen Bock, mit so jemandem als Teammate zu spielen und würde ihn, glaube ich, auch tatsächlich als Teammate anders behandeln als ein Teammate, von dem ich weiß, hey, der hat nicht 26 Anklagen wegen sexueller Gewalt gegen Frauen irgendwie am Hals gehabt vor 2 Monaten noch. Was meinst du, macht das mit dem Team einfach? Wir sprechen ja tatsächlich auch in der NFL gar nicht mal so extrem, aber vor allem von der NBA kenne ich es halt von diesen Locker-Room-Cancer-Spielern, die wirklich halt Gift in den Locker-Room bringen. Siehst du da eventuell Potenzial, dass Deshaun Watson zu so einem Spieler werden kann, aufgrund seiner jetzt Vorgeschichte?
Also ich finde es eine sehr spannende Frage auf jeden Fall. Ich würde sagen, in der NBA ist es nochmal krasser, weil du ja nur 5 Starter hast. Der Kader ist ja deutlich kleiner. Das ist dann nochmal schon mal ein Unterschied. Was ich eigentlich am krassesten finde an der ganzen Geschichte, ist ja der Vertrag, den die Browns Watson gegeben haben, bei dem ja das Basisgehalt so praktisch niedrig ist, dass er im Falle, selbst wenn er jetzt das ganze Jahr gesperrt worden wäre von seinen 45 oder 46 Millionen, die er verdient, dann praktisch nur 1 Million verlieren würde. Und ich hatte es nämlich noch nachgeguckt, jetzt bei 6 Spielen Sperre würde er irgendwie 400.000 verlieren oder 300.000. Ja, genau. Das ist halt absolut lächerlich. Und da muss man sagen, die Browns haben halt ihre Seele verkauft. Und ich finde es sehr, sehr spannend, sich darüber Gedanken zu machen, wie das bei den Team, im Team ankommt. Ich habe allerdings das Gefühl, und das ist so meine Meinung, ich glaube, dass wenn dann der Erfolg kommt, wenn er dann spielt und du stehst 3-3 und dann gewinnen sie die ersten 3 Spiele und dann stehen sie plötzlich 6-3 und Deshaun Watson spielt gut, ich glaube, dass das dann sehr schnell in Vergessenheit gerät. Nicht nur im Team, sondern auch außen. Medien, Fans, und das finde ich eigentlich das Tragische daran, weil man es eben so oft gesehen hat, unter anderem ja auch bei einem Ben Roethlisberger, bei dem ja ähnliches, beziehungsweise der ja auch damals 6 Spiele gesperrt wurde, aber ja, bei dem das halt teilweise auch ein bisschen in Vergessenheit geraten ist im Laufe seiner Karriere, und hier habe ich so das Gefühl, dass es vielleicht auch so ein bisschen so ist, wenn der Erfolg dann kommt. Was ich allerdings noch sagen muss, wir wissen auch nicht, wie Watson wirklich spielt, wenn er wiederkommt. Sein letztes Spiel war 2020, das heißt, es kann auch gut sein, dass er erstmal ein bisschen braucht, um reinzukommen. Und wenn du dann wirklich 3-3 stehst und er nicht gut spielt und du dann plötzlich vielleicht 5-7 stehst oder so, dann stehst du schon so ein bisschen mit dem Rücken zur Wand in dieser starken Division. Und dann will ich sehen, wie das Team und der Lockerroom dann aussieht, weil dann könntest du wirklich schnell ein Problem kriegen mit dem, wie du es gesagt hast, Lockerroom-Cancer.
Alright, dann würde ich sagen, jetzt nochmal Schnellfeuerrunde. Wo seht ihr am Ende der Saison die Cleveland Browns stehen? Ich würde jetzt an der Stelle einfach mal ganz kurz anfangen. Ich habe es vorhin schon gesagt, ich sehe die Baltimore Ravens an der 2 und habe gesagt, dass ich sie relativ gleich auf mit einem Team sehe, allerdings leicht besser, und das sind tatsächlich bei mir die Cleveland Browns. Dementsprechend sehe ich die Cleveland Browns auf 3, eben weil auch diese ganze Geschichte um Deshaun Watson jetzt momentan mir auch noch so ein bisschen Bauchschmerz bereitet im Sportlichen, ja, beziehungsweise eben in diesem Teamgefüge. Und ich auch nicht glaube, dass man sich da als Team so leicht rauswinden kann. Du hast natürlich dann auch immer noch die Medienfragen und so weiter und so fort, die von außen dann was draufbringen. Du hast vielleicht noch Reaktionen von den Fans. Du hast auch natürlich gegnerische Mannschaften, die diese Vorgänge wissen und die natürlich auch ihre eigenen moralischen Vorstellungen haben. Heißt, es kann dann auch durchaus, könnte ich mir vorstellen, dass der ein oder andere Defense-Spieler dann vielleicht auch mal ein bisschen härter raufgeht, wenn es heißt, hier, guck mal, da steht übrigens Deshaun Watson und guck mal, du weißt ja noch, was er gemacht hat. So. Also und ansonsten auch von den Verpflichtungen und vom Team her sehe ich sie einfach nicht stärker als die Ravens. Relativ gleich auf, leicht schlechter, deswegen die Cleveland Browns an 3. Stefan.
Jo, habe ich auch. Also bei mir sind die Browns auch auf 3. Mit etwas Abstand zu den Ravens und einem anderen Team. Ich denke, man spielt noch um die Wildcard-Spots mit. innerhalb der AFC, weil einfach die Qualität da ist. Denke aber, dass man halt doch diese drei Niederlagen, die man voraussichtlich nach den ersten 6 Spielen haben kann, und dann wahrscheinlich werden dennoch auch nochmal immer 1, 2, 3 Niederlagen dazukommen, einfach dann vielleicht schon zu viel sein, um an der Spitze der AFC North zu sein.
Also ganz kurz, wenn ich da noch einhaken darf, ich glaube nicht, dass sie eine Wildcard bekommen. Ich glaube, dass sie relativ knapp an der Wildcard scheitern werden. Das ist so mein Gefühl. Brian, deine Meinung?
Ja, ich ist jetzt ein bisschen langweilig, aber ich kann da auch nichts anderes zu sagen. Ich habe die auch, die Browns an 3.
ich sehe schon, wir haben uns wieder alle ganz doll lieb und verstehen uns wunderbar. Es ist geil. Es ist jedes Jahr das Gleiche, wirklich. Es ist der Wahnsinn.
Ja, es ist eigentlich witzig, weil ja die AFC North so eng ist, dass man eigentlich jedes Team an 1 und an 2 und an 3 haben könnte. Und dann ist es trotzdem so, dass alle das Gleiche haben.
Alles klar. Dann gehen wir an der Stelle mal nochmal ganz kurz in eine kleine Pause und melden uns gleich wieder. Dann geht es hier um die Pittsburgh Steelers, dem ersten Playoff-Team der AFC North in der letzten Saison. Bis gleich.
Als Jugendlicher wegen zu geringer Größe aussortiert, von der Oma hochgepäppelt und am Ende einer der besten aller Zeiten. Das ist die Geschichte von Torwartlegende Dino Zoff, der trotz eines saftigen Karrierefehlstarts letztlich ältester Weltmeister ever und italienisches Nationalheiligtum wurde.
100 Fußballlegenden. Jetzt überall, wo es Podcasts gibt.
Interceptor Football Talk auf meinsportpodcast.de. Wir sind wieder zurück aus unserer kurzen Pause. Es geht hier bei uns in der Saisonvorschau in dieser Ausgabe um die AFC North. Und wir haben gerade eben schon über die Baltimore Ravens und die Cleveland Browns gesprochen. Jetzt kommen wir zu den Playoff-Plätzen in der vergangenen Saison. Und da beginnen wir natürlich, ja, wie ihr wisst, wir machen das Ganze hier wie immer nach dem Modus Worst to Best. Dementsprechend natürlich erstmal Platz 2 der Division aus der vergangenen Saison, und das waren die Pittsburgh Steelers. Packendes Saisonfinale, am Ende dann irgendwie, man weiß glaube ich bis heute nicht so ganz wie, in die Playoffs gerettet. Ich habe es gerade eben ja schon gesagt, es war eine sehr, sehr enge Division, und wie gesagt, dieses Saisonfinale war wirklich ein absolutes Herzschlagfinale, dann eben am Ende mit dem glücklicheren Ende für die Pittsburgh Steelers und natürlich auch dem kleinen Abschiedsgeschenk an Ben Roethlisberger, der in seiner letzten Saison dann doch nochmal Playoffs spielen durfte. Gut, das mit den Playoffs hat dann nicht ganz so gut geklappt. Aber sie durften nochmal Playoffs spielen. Also insofern war dann am Ende doch so ein bisschen versöhnlich, glaube ich. Jetzt ist natürlich die Frage, wie gesagt, am Ende hat es in den Playoffs dann nicht ganz so gut geklappt, wie sie sich vielleicht auch so ein bisschen erhofft hatten. Aber woran hat das denn gelegen, Brian, sag mal?
Also wenn ich böse wäre, würde ich jetzt sagen, Big Ben war washed. Also
Old Man is old.
Auf jeden Fall, wenn man sich anguckt, er war der Quarterback, der letzte Saison mit Abstand am schnellsten den Ball losgeworden ist. Knapp über 2 Sekunden war es, glaube ich. Das war halt einfach eine Offense, die sehr von den Playmakern gelebt hat. Und ich denke, von daher ist es eigentlich gar nicht so schlecht, wenn man jetzt sagt, okay, Big Ben hat seine Karriere beendet. Allerdings muss man dann natürlich gucken, ob er jetzt wirklich auch gut ersetzt werden kann durch die Spieler, die sie verpflichtet haben.
Ja, das ist ja tatsächlich dann auch wieder so ein schwieriges Thema. Ich habe es vorhin schon gesagt, als es um Jalen Ferguson ging. Irgendwie hat diese Division in dieser Saison so ein bisschen die Scheiße am Hacken. Denn auch ja, die Pittsburgh Steelers hatten einen tragischen Todesfall. Da ging es dieses Mal um Dwayne Haskins, Quarterback, der beim Trainingscamp oder während eines Trainingscamps von einem Auto erfasst wurde auf der Autobahn und daran dann leider verstorben ist. Also auch die Steelers hier wirklich mit einem schweren Verlust. Und jetzt natürlich dann die gleiche Frage. Es tut mir leid, Stefan, dass dich jetzt schon wieder trifft. Aber was glaubst du, was der Tod von Dwayne Haskins mit dem Team macht? Vor allem, weil wir natürlich auch bei Dwayne Haskins vielleicht so ein bisschen über, ja, auch den Hoffnungsträger, den eigentlichen auf Quarterback dort im Team sprechen?
Ja, also ich glaube, vom Impact her wird das ähnlich sein wie bei Jalen Ferguson bei den Ravens. Also ich denke, auch hier wird der Coaching-Staff so eine Tragödie nutzen können, um das Team nochmal pushen zu können, etwas Positives aus so einer negativen Nachricht ziehen zu können als Team, aber auch für die einzelnen Spieler. Ob Dwayne Haskins jetzt der Hoffnungsträger war, würde ich fast verneinen. Dafür waren einfach die Leistungen, die er ja davor bei den damals noch erst Redskins, jetzt mittlerweile ja damals noch Washington Football Team, jetzt Commanders, gezeigt hat, nicht gut genug. Und auch die Tatsache, dass man sich ja sowohl Mitch Trubisky in der Offseason für ein Jahr verpflichtet hat und auch den einzigen Quarterback im NFL-Draft in der ersten Runde mit Kenny Pickett verpflichtet hat, zeigt für mich eher, dass sie da neue Wege aufschlagen wollten und meiner Meinung nach mussten. Brian hat schon sehr gut angesprochen, dass mit Big Ben hat einfach absolut nicht mehr funktioniert. Das war wirklich nicht mehr schön anzuschauen. Es waren fast noch irgendwelche Outroutes oder irgendwelche Slantroutes. Es war kaum mehr vertikales Passspiel dabei, was wirklich funktioniert hat auf Dauer. Das sollte sich jetzt doch auch ändern. Man hat sich auch mit George Pickens noch einen Wide Receiver im NFL-Draft gesichert, der neben Deontay Johnson und Chase Claypool dann doch eigentlich für mich ein sehr gutes oder sehr junges und mit sehr viel Potenzial versehenes Wide-Receiver-Trio bilden kann. Für mich sind so einfach diese Punkte, wer wird überhaupt Quarterback werden? Werden sie von Anfang an Kenny Pickett den Starting-Spot geben oder wird doch auch Mitch Trubisky, der ja auch die Bears in die Playoffs geführt hat, dann vielleicht doch auch als erstes übernehmen? Das Upside ist natürlich eher gering, aber man weiß, was man in ihm hat und man kann vielleicht so erstmal für etwas Ruhe in der Franchise sorgen. Und ja, für mich so wirklich der Schwachpunkt in der Offense ist einfach die O-Line. Die war letztes Jahr schon nicht gut. Man hat irgendwie, so wie ich es jetzt sehen konnte, kaum Verpflichtungen gemacht, die das Ganze irgendwie dann doch auch nochmal ändern würden. Und somit denke ich mal, dass die Offense vielleicht gewisses Potenzial zeigt, aber jetzt noch nicht auf einem Niveau dieses Jahr sein kann, um mit anderen Teams in der AFC offensiv mithalten zu können.
Ja, ich muss auch dazu sagen, es kommt mir einfach nicht über die Lippen, irgendwie mit Trubisky als Hoffnungsträger zu bezeichnen. Das kann ich einfach nicht. Das kann ich mit meinem Ethos nicht vereinbaren. Es tut mir sehr leid. Dementsprechend, ja, schwieriges Thema auch wieder. aber ich finde, du hast tatsächlich was ganz Gutes angesprochen, und zwar die Verbesserungen in der Offensive. Ich glaube, viele hätten sich auch vor allem auf Wide Receiver ein bisschen was gewünscht, weil, wenn wir mal ganz ehrlich sind, dann war das in der letzten Saison auch eher schwierig. Ja, klar, du hattest natürlich mit Deontay Johnson und Chase Claypool zwei Rising Stars, würde ich sie jetzt mal nennen, die aber halt auch möglicherweise dann schnell in einer Supernova wieder aufgehen könnten und halt auch relativ schnell wieder verglühen können. Also da weißt du nicht so ganz genau, was du halt letzten Endes hast. Also schwierig tatsächlich. Ich finde, dass sie auf Wide Receiver einfach nicht gut aufgestellt sind, Brian, oder?
Also da würde ich tatsächlich mal vom Gegenteil ausgehen, weil ich finde eigentlich, dass sie besser sind als letztes Jahr. Natürlich Juju Smith-Schuster ist weg. Der ist jetzt in Kansas City. Dafür hat man eben, Stefan, du hattest schon gesagt, George Pickens in der zweiten Runde verpflichtet von Georgia, der so ein richtiger Ex-Receiver sein kann. Und so ein richtiger Sleeper von mir. In der vierten Runde noch Calvin Austin, der so ein sehr schnelle Matchup-Waffe, kann auch im Slot spielen. Und ich finde, ehrlich gesagt, wenn man dann noch Pat Freiermuth dazu nimmt, der auf Tight End eine richtig gute Rookie-Saison hatte, die so ein bisschen im Schatten stand von Kyle Pitts in Atlanta, aber der einfach als Rookie-Tight End richtig, richtig gut gespielt hat. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde, dass die Steelers echt richtig gute Waffen im Receiving-Game haben.
Alles klar, ich bin sehr gespannt darauf tatsächlich. Insofern mal schauen. Jetzt ist natürlich dann auch so ein bisschen die Frage, was sieht in dieser Saison besser aus, als es in der letzten Saison ausgesehen hat. Jetzt mal weg von den Wide Receivern, über die haben wir schon gesprochen, Stefan. Wo siehst du die größte Upside, wie gesagt, weg von den Wide Receivern, wo siehst du die größte Upside zur letzten Saison? Ist es dann vielleicht doch wirklich der Quarterback, dass Big Ben einfach washed war, alt war und weg musste und es jetzt auch relativ egal ist, wer am Ende auf Quarterback steht, solange es nicht
also,
Big Ben ist?
Auch wenn ich mir jetzt nochmal so das Projected Lineup der Steelers für diese Saison angesehen habe, dann muss ich auch wirklich sagen, ich sehe halt echt das größte Upside auf der Quarterback-Position. Also auch wenn Mitch Trubisky vielleicht die ersten Spiele übernimmt, könnte ich mir dann doch auch vorstellen, dass wenn es am Anfang nicht gut läuft, Kenny Pickett dann vielleicht früher oder später, vielleicht vor der Bye-Week oder erst nach der Bye-Week dann den Starting-Spot übernehmen wird. Und ja, für die Steelers heißt es einfach dann, da einfach ganz viel rauszuziehen und zu sehen, ob Kenny Pickett wirklich auch der Mann ist, mit dem man in die nächsten Jahre oder der neue Franchise-Quarterback für die Pittsburgh Steelers sein soll. Und
ja. Oh, ganz kurz. Ich würde hier an der Stelle einmal ganz kurz dazwischen grätschen. Gerade eben kam von Adam Schefter die Nachricht, dass die Liga gegen die 6-Spiele-Sperre vorgeht. Gegen die Sean Watson, sorry, passt jetzt hier nicht ganz so gut rein, aber dadurch, dass eben jetzt gerade eben rausgefeuert wurde, genau, also ganz kurz zur Erläuterung, die Liga hatte selbst ein Jahr Sperre gefordert und am Ende sind es eben 6 Spiele geworden und die Liga hat jetzt sozusagen Revision eingelegt gegen das Urteil und das Urteil angefochten und hofft jetzt natürlich, dass es dann mehr werden am Ende.
Kurz dazu, so. Bevor du ja weitergehst, es ist ja letztendlich auch lustig, weil letztendlich die Liga und insofern der Commissioner, also Roger Goodell, hat ja das letzte Wort. Also theoretisch kann er dann einfach sagen, ja, ich will jetzt aber 10 Spiele Sperre oder sowas und dann machen wir es einfach. Also für mich sieht das ganz klar so aus, als wenn die NFL sagen wollen, hey, guck, die haben gesagt 6, aber wir wollen halt was anderes und ich denke mal, dass man dann irgendwie, wie gesagt, wahrscheinlich sich bei 8 oder 10 Spielen treffen wird.
Alles klar, ja, mal schauen. Ich meine, ich finde es immer noch zu wenig, aber es wäre auf jeden Fall schon mal ein Improvement zu 6 Spielen, weil wie gesagt, um das Ganze mal so ein bisschen gegenüberzustellen. Wir erinnern uns, Calvin Ridley hat ein Jahr Sperre bekommen, weil er auf sein Team gewettet hat, während er verletzt war und nicht mitgespielt hat. Ja, und da ist dann natürlich so, ja, wir reden schon wieder über diesen... Wir waren bei den Pittsburgh Steelers stehen geblieben. Stefan, du darfst weitermachen, I'm sorry.
Ja, ich glaube, ich war dabei, dass ich gemeint habe, dass man einfach sehen muss, wie sich denn Kenny Pickett dann entwickeln wird. Und ich glaube, das wird auch so die spannendste Frage sein für die Steelers-Fans, wie auch für die Steelers, GM, Front Office etc. Ich muss sagen, wie gesagt, den Wide Receiver Core haben wir schon besprochen. Die O-Line gefällt mir sonst nicht so gut. Die Defense wird okay werden. Da erwarte ich jetzt nicht das größte Feuerwerk, aber man hat da schon okaye Spieler in Summe. Also, ja, wie gesagt, der Quarterback ist so die Position to watch oder von der viel abhängt einfach in der Saison des Steelers dieses Jahr.
Alles klar. Ja, wie gesagt, Pittsburgh Steelers in der letzten Saison 2. gewesen. Jetzt in der Offseason auch wieder so ein bisschen irgendwie eine shaky Offseason. Ne? Das ist jetzt auch wieder nicht so eine Offseason, wo wir sagen so, oh, krass, geil, sofort erstes Team. Deswegen würde mich jetzt natürlich auch bei den Steelers interessieren, lieber Stefan. Wo siehst du
Platz
sie denn am Ende?
Ganz klar. Also für mich sind sie das schlechteste Team innerhalb der AFC North, einfach weil alle anderen Teams das deutlich bessere Quarterback-Play haben, auch insgesamt vom Roster her meist Bälle, oder in Summe besser aufgestellt sind. Und ja, die Steelers haben für mich in der AFC North dieses Jahr überhaupt nichts mit den Playoffs zu tun.
Alles klar, Brian?
Ja, ich gehe mit. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass die Steelers eins der schlechtesten Teams der Liga sind, aber die anderen Teams in der AFC North sind einfach besser und ich denke, wie du es auch schon gesagt hast, Stefan, was für die Steelers wichtig sein wird diese Saison, ist halt, dass sie Kenny Pickett entwickeln.
Alles klar. Ich habe die Steelers natürlich auf der 1. Gut, habe ich nicht. ich wollte einfach nur nicht, dass wir jetzt schon wieder alle gleich sind. Ja, ich habe sie nämlich tatsächlich auch auf der 4 und ich habe sie auch relativ abgeschlagen vom Rest der AFC North auf der 4. Also mal wieder Word. Wir gehen in die Pause und melden uns dann gleich wieder mit dem erfolgreichsten Team der AFC North und ja, dem zweiterfolgreichsten Team der kompletten Liga. Welches Team das wohl sein wird, das hört ihr gleich nach der Werbung. Bis gleich.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Vernimmt sich, was man will,
dann wilde Gerüchte entstanden. Fast nichts davon stimmt.
Tatort Sport. Wenn Sporthelden zu Tätern oder Opfern werden, ermittelt Malte Asmus auf meinsportpodcast.de. Folge dem True Crime Podcast, denn manchmal ist Sport tatsächlich Mord. Nicht nur für Sportfans.
Da sind wir auch schon wieder zurück hier bei Interception, der Football Talk auf meinsportpodcast.de. Diese Ausgabe in unserer großen Saisonvorschau geht alles oder dreht sich alles um die AFC North. Wir sind mittlerweile fast durch, ein Team fehlt uns noch. Ich habe es vorhin schon gesagt, das war in der letzten Saison das beste Team in der AFC North und das zweitbeste Team der Liga. Es geht nämlich natürlich um die Cincinnati Bengals, eins der beiden Super Bowl-Teams. Sie haben am Ende den Super Bowl verloren. Ich glaube, ansonsten gibt es aber nicht viel, was man an ihrer Saison rummeckern kann, Brian, oder?
Ja, also das war schon ziemlich beeindruckend und ich glaube, nur die wenigsten hätten vor der Saison damit gerechnet, dass die Bengals am Ende den Super Bowl erreichen. Und ich würde sogar sagen, innerhalb der Saison hätten nicht viele damit gerechnet, aber irgendwie sind sie so zur rechten Zeit richtig heiß geworden. Und Joe Burrow und Ja'Marr Chase hat einfach richtig, richtig gut funktioniert. Und ja, am Ende hat es fast für den Titel gereicht. Nicht ganz, aber ich sag mal so, nächstes Jahr ist ja auch noch eine Chance, ne?
Ja, das ist richtig. Allerdings müssen natürlich dann auch die gleichen, du hast es gerade eben schon gesagt, so ein bisschen auch glücklichen Faktoren zusammenkommen, weil, also unter komplett normalen Voraussetzungen weiß ich nicht, ob ich die Bengals in der letzten Saison da gesehen hätte, wo sie am Ende standen, beziehungsweise dann auch diese Saison da sehe, wo sie dann letzte Saison schon mal waren. Ja, Cincinnati Bengals, gutes Thema. Wir haben jetzt gerade eben schon mal kurz, wie gesagt, es gibt ja nicht arg viel zu kritteln an der letzten Saison. Ich meine, sie standen immerhin im Super Bowl und dementsprechend ist es natürlich auch geil für sie, dass sie vor allem das, was sie in der letzten Saison auch so stark gemacht hat, nämlich ihre Offensive, so beibehalten haben. Ja, du hast immer noch Joe Burrow, du hast immer noch Joe Mixon, du hast immer noch Ja'Marr Chase, du hast immer noch T. Higgins, du hast immer noch Tyler Boyd. Und ich glaube, wir können uns gerade offensiv auch wirklich auf sehr, sehr viel Spaß freuen nächste Saison wieder von den Bengals, Stefan, oder?
Ja, absolut. Und man konnte nicht nur die Qualität halten, man hat sich noch deutlich verbessert offensiv.
Absolut. Das war jetzt einfach nur auf das, was sie schon mal hatten und was sie letzte Saison ausgezeichnet hat.
Genau, aber die Offensive Line, die ja wirklich eine der größten Schwachstellen der Bengals letzte Saison waren, es hat sich ja auch im Super Bowl dann einfach nochmal gezeigt, wo Joe Burrow wirklich sehr, sehr viel Druck von Aaron Donald, Leonard Floyd etc. bekommen hat.
Sag's wie es ist, es war eine der schlechtesten der Liga.
Ja, ganz klar. Ja. Und man hat jetzt mit Lael Collins, der neue Right Tackle sein wird, Alex Kappa, Ted Karras, wirklich drei Spieler verpflichtet, die Instant Starter sein werden in der Offensive Line. Dann gehe ich davon aus, dass Jackson Carman der in der Saison 2021 in der zweiten Runde gedraftet wurde, sicherlich auch ein besseres Jahr haben wird. Und Jonah Williams auf Left Tackle wird sicherlich auch an die ja doch auch nicht oder die doch gute Saison letztes Jahr anknüpfen können. Also hier wird Joe Burrow einfach deutlich mehr Unterstützung haben. Das wird sicherlich auch für Joe Mixon ganz gut sein, wenn die Offensive Line stärker sein wird. Also ich gehe einfach von der Bengals Offense. Insgesamt würde ich fast behaupten, ist das aktuell die stärkste Offense der Liga, um ehrlich zu sein. Ich glaube, so gut würde ich es dann doch schon definieren bei den Bengals.
Gut, ich meine, wir hatten das ja tatsächlich auch letzte Saison schon so ein bisschen diese Diskussion. Weil halt einfach gerade, also ich meine, sorry, aber alleine wie irgendwie Jamar Chase letzte Saison performt hat, war halt jenseits von Gut und Böse. Dann natürlich auch noch das Zusammenspiel mit T. Higgins, Tyler Boyd in der Offensive, Joe Mixon natürlich nicht zu vergessen, dann als Running Back noch mit dazu. Die Frage ist jetzt natürlich auch so ein bisschen, was sagen wir denn zur Defense, Brian?
Ja, also erstmal hat sich ja nicht viel verändert eigentlich, ne? Also wenn man so guckt, die Starter sind eigentlich noch alle da. Dazu hat man in der ersten Runde Dax Hill gedraftet, ein Safety aus Michigan, den ich eigentlich auch sehr mochte, der sehr flexibel einsetzbar ist, wo man dann vielleicht auch ein bisschen mehr mit drei Tight Ends, mit drei Safeties spielen kann, was, glaube ich, den Bengals auch zugutekommt, weil sie jetzt nicht die besten Linebacker haben. Joseph Osai, der war ein Drittrunden-Pick 2021, ein Edge-Rusher, der hat die ganze letzte Saison verpasst, der kommt auch zurück nach Verletzung und das gibt denen auf jeden Fall auch nochmal ein bisschen Tiefe im Pass Rush, also grundsätzlich, es spricht nichts dagegen, dass sie vielleicht sogar noch besser sind als letztes Jahr.
Noch besser als letztes Jahr, das ist mal ein Wort, würde ich sagen, denn wie gesagt, letzte Saison waren sie schon sehr, sehr gut, am Ende dann im Super Bowl ja gegen die LA Rams verloren, aber an sich hat das letzte Saison schon mal gar nicht so schlecht ausgesehen. Stefan, wo siehst du denn jetzt im Vergleich zur letzten Saison wirklich so das größte Improvement, die Offensive Line mal rausgenommen, weil das ist ja augenscheinlich von einer der schlechtesten zu einer, wie ich behaupten würde, sehr guten.
Ich würde tatsächlich noch sagen, die Secondary. Man hat ja letztes Jahr auch mit Eli Apple als Starting Cornerback agieren müssen und das ist wirklich, was das nicht für Qualität spricht. Und da hat man sich im Draft Cam Taylor-Britt Cornerback verpflichten können. Auch in der ersten Runde hat man mit Daxton Hill nochmal einen Safety, der allerdings auch Nickel Corner spielen kann, hier nochmal verstärkt. Also wirklich zwei Spieler, die in der Secondary sofort weiterhelfen können. Und somit muss ich sagen, ich sehe die Secondary eigentlich als wirklich gut an. Die Linebacker-Position ist nicht die beste, aber deren Impact innerhalb der NFL ist bedeutend niedriger, wie es der Secondary ist. Und somit würde ich auch sagen, kann die Defense der Bengals sicherlich mit einer deutlichen Verbesserung in die nächste Saison gehen.
Alles klar. Dann würde ich sagen, noch ganz kurz die Schnellfeuerrunde. Wo seht ihr die Bengals am Ende der Saison? Gut, es ist relativ eindeutig. Wir sehen sie alle an der 1, glaube ich. Oder hat irgendjemand von euch was dagegen?
Nope. Ich möchte noch ergänzen und jetzt schon meine Prediction rausgehen. Oh. Bengals gegen Chargers im AFC Championship Game.
Oh, okay. Ich sehe schon, Stefan ist heute mal wieder sehr, sehr bold unterwegs. Erst Jacoby Brissett als einen der besten, wenn nicht sogar den besten Backup-Quarterbacks der Liga labeln und jetzt schon hier aufs AFC-Championship-Game schielen. Ja, gut, hebt dir mal dein Feuer noch ein bisschen auf. Wir machen noch Ball Predictions und Hot Takes irgendwann dann am Ende der Offseason. Da will ich das dann aber von dir genauso hot und bold sehen, mein Lieber. Ne? So.
Bekommen wir hin.
Wunderbar. Das war's mit der AFC North. Ich darf noch mal ganz kurz rekapitulieren. Wir sind uns alle sehr, sehr einig gewesen, wie so oft. Die Pittsburgh Steelers haben wir alle an der 4 gesehen, die Cleveland Browns alle an der 3. Dann an der 2 folgend die Baltimore Ravens und an der 1 natürlich die Cincinnati Bengals. Und wie gesagt, Stefan, ist sogar noch einen Schritt weiter gegangen und hat uns gleich schon mal das AFC Championship Game gespoilert, nämlich Cincinnati Bengals gegen LA Chargers. Und ich bin sehr gespannt, ob du damit recht behältst oder nicht. Ein Team, das höchstwahrscheinlich nichts mit dem AFC Championship Game oder den Playoffs zu tun haben wird in der kommenden Saison, soweit würde ich mich jetzt an der Stelle mal aus dem Fenster lehnen, hat auch für Schlagzeilen gesorgt. Und da kommen wir jetzt mal wieder weg von der AFC North und gehen ein Stückchen weiter, um genau zu sein, nur einen kleinen Schritt weiter, nämlich in die AFC East. Es ging nicht nur um Deshaun Watson in den letzten Tagen, sondern auch um die Miami Dolphins. Die haben nämlich tatsächlich ihren Erst- und Second-Round-Pick im nächsten Draft verloren. Es ging um Tampering, Sean Payton und Tom Brady. Wollten sie da wohl zu sich lotsen und Tom Brady hat dann wohl auch mal vorbeigeschaut und mal ein kleines Pläuschen gehalten zu einer Zeit, in der man noch nicht hätte mit ihm sprechen dürfen. Jetzt ist natürlich hier auch so ein bisschen die Frage, ne? Die Miami Dolphins sowieso schon sehr, sehr schwierig, gerade natürlich auch mit ihrer Quarterback-Situation, können da eigentlich nicht ganz zufrieden sein, hatten jetzt vielleicht auch so ein bisschen dann drauf gehofft, in der nächsten Saison oder jetzt kommenden Saison dann nochmal ein bisschen Tua Tagovailoa zu testen, um sich dann vielleicht auch im nächsten Draft nach was anderem umzuschauen. Da ist das natürlich schwieriger, wenn du plötzlich deinen ersten und zweiten Rundenpick los bist, oder Stefan?
Ja, definitiv, obwohl man sagen muss, es ist der Erstrundenpick nächstes Jahr und nicht der Zweitrundenpick, sondern der Drittrundenpick 2024. Aktuell ist dessen Value natürlich noch nicht ganz so extremst, aber es macht es natürlich schon irgendwie sehr, sehr schwierig für die Dolphins. Und auf der anderen Seite muss man sagen, natürlich auch gut, dass es solche Strafen gibt. Es sollte natürlich schon eine Chancengleichheit innerhalb der NFL geben und dafür sind natürlich auch sämtliche Regeln da, ab wann du mit Spielern, Coaches etc. reden darfst, und dass die nicht eingehalten wurden seitens der Dolphins ist natürlich ein Vergehen, das natürlich schon geahndet werden muss. Die Frage, die jetzt im Endeffekt natürlich sich stellt, ist es im Endeffekt rausgekommen, als man diese Untersuchungen gemacht hat, nach den Vorwürfen, die ja Brian Flores, der ehemalige Head Coach der Dolphins, in den Raum gestellt hat, dass er dazu aufgefordert wurde, absichtlich Spiele zu verlieren, um das Tanking weiter voranzutreiben, oder ob das unabhängig davon war. Aber für die Dolphins natürlich schon ein harter Schlag und natürlich auch für den Owner, also der hat jetzt eigentlich absolut alles an Glaubwürdigkeit verloren, und ich denke mal, dass das sicherlich seinem Ruf nicht gut tut, auch innerhalb der anderen Owner, die ja doch auch sehr, sehr stark miteinander vernetzt sind, glaube ich, wird das wirklich schon zu einem starken Imageverlust führen.
Ja, Brian, Stefan hat es gerade eben schon angesprochen, die ganze Brian Flores-Geschichte. Das wirft jetzt natürlich auf diese ganze Geschichte auch nochmal ein bisschen anderes Licht, ne? Wenn man auf der einen Seite hört, hier Brian Flores sollte mit Absicht verlieren, um eben zu tanken und so weiter und so fort, und gleichzeitig schaut man sich dann eben schon, bevor man es eigentlich darf, nach einem Headcoach wie Sean Payton um, der ja auch durchaus schon gezeigt hat, was er kann. Wie bewertest du das so, sag ich mal, in diesem Zusammenspiel mit dieser Brian Flores-Geschichte, oder sagst du, das ist völlig unabhängig voneinander und hat damit gar nichts zu tun?
Nee, ich denke, man muss das schon alles zusammen sehen. Ich glaube, Stefan hat es
ganz gut gesagt. Das große Ganze sehen.
Wir müssen von oben herab auf alles runterschauen. Nee, also Roger Goodell hat gesagt, die Ermittler haben Verstöße von beispiellosem Ausmaß und Schweregrad festgestellt. Und ich glaube, also sowas hat es, glaube ich, bis dato auch eigentlich noch nicht gegeben, wirklich. Und dass wirklich die Teams zwei richtig hohe Picks verlieren, also das finde ich schon krass. Und ich denke mir ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass der Owner der Dolphins, Stephen Ross, jetzt auch auf Dauer ein bisschen vielleicht von den anderen Ownern oder von der Liga dazu gedrängt wird, das Team zu verkaufen. Also das könnte ich mir vorstellen. Und ich denke, ja, kann sich jeder seinen Teil denken. Ist natürlich klar, okay, sie konnten jetzt nicht bestätigen, diese Vorwürfe von Brian Flores. Aber ich denke, wenn man zwischen den Zeilen liest, kann man schon sich auch denken, dass da dann vielleicht auch was dran ist.
Ich sag's ja immer, das ist eine Shitshow da in Miami. Aber auf mich hört ja mal wieder keiner. Hier, guck, wer übrigens, guck mal, Brian, da haben wir auch schon mal deinen ersten Hot-Take für unsere Hot-Take-Folge, dass die Miami Dolphins sich bald um den neuen Owner bemühen dürfen, beziehungsweise dass das Ownership der Miami Dolphins bald frei werden könnte. Siehst du, so einfach geht das hier bei uns. So, das war's tatsächlich auch schon für diese Woche. Bei uns diese Woche alles zur AFC North. Wir haben mal so ein bisschen nochmal auf die einzelnen Teams geschaut, auf ihre letzte Saison und natürlich auf das, was die Teams in der Offseason so alles Gutes gemacht haben oder auch Schlechtes gemacht haben, wie sie die Teams verbessert oder verschlechtert haben zur vergangenen Saison und wo wir die Teams am Ende sehen. Und am Ende ging es dann natürlich auch noch um die News der Miami Dolphins bzw. die Franchise der Miami Dolphins betreffend und natürlich auch die Picks, die sie verlieren, den Erstrunden-Pick im nächsten Draft und den Drittrunden-Pick im Draft 2024. Das war's von uns. Brian Kemena, Patrick Rebin und Stefan Reichel verabschieden sich und wünschen euch natürlich noch ganz viel Spaß und nicht vergessen, das ist hier, ne, kein footballfreier Monat mehr und das bis Februar, Freunde der Sonne. Also wirklich Chapeau. An der Stelle war mir wie immer ein inneres Blumenpflücken. Folgt uns auf unseren Social-Media-Kanälen. Instagram @InterceptionFT, Twitter ebenfalls @InterceptionFT und bei Facebook sind wir auch noch Interception Football Talk und das ist auch unser Name, Interception Football Talk auf meinsportpodcast.de. Bis nächste Woche. Macht's gut, halt die Ohren steif. Ciao, ciao.
Interception.
Touchdown.
Der Football Talk auf meinsportpodcast.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.